weit, weit, weit weg von hier aufgewachsen, in Südamerika, im Chaco von Paraguay, in einer Mennonitenkolonie. Bin im Jahr 1989 in die Schweiz gekommen zum Studium der Theologie. Und der damaligen Väter, heute STH Basel oder Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel, übrigens einen Studienkollegen hier getroffen, den ich seit 97, 98, glaube ich, waren wir da in Siegen bei Ihnen, nicht mehr gesehen habe. Das ist ja auch was ganz Besonderes für mich, dass man sich nach so langer Zeit wieder sieht. Ich habe da geheiratet, 95, meine Frau ist Schweizerin, aus der Gegend von Basel, Elsass allerdings aufgewachsen, mit einer Mutter aus der Pfalz, aus Deutschland. So, also eine gemischte Familie sind wir. Ich habe den Neuen Testament doktoriert, da waren wir 5 Jahre nachdem ich fertig war, wieder in Chaco von Paraguay und seit knapp 11 Jahren sind wir wieder in der Schweiz. Bin heute Rektor und Neutestamentler an der STA Basel. Ich habe dann auch Bücher mitgebracht, die ich geschrieben habe. Ich werde heute Abend, sind vielleicht noch mehr dabei, noch was dazu sagen. Ich habe auch Informationen mitgebracht zu unserer Arbeit, zum Beispiel Infoblatt, das regelmäßig erscheint, oder auch Flyer. Aber den Rest sage ich dann heute Abend. Wir gehen heute Nachmittag von dem Missionsbefehl Jesu aus. Das Thema biblische Verkündigung und Lehre in der Mission nach dem Missionsbefehl Jesu. Lese dazu die Verse aus Matthäus 28 von 16 bis 20. Matthäus 28 von 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und mache zu alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Soweit der Text. Wir wollen heute darüber nachdenken, was die göttliche Trinität für die Mission bedeutet und die biblische Verkündigung. Wir wollen weiter darüber nachdenken, was der Auftrag bedeutet, oder wenn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Vollmacht, was das mit der Mission zu tun hat, was das zu Jüngern machen bedeutet und die Verkündigung und die Nachfolge und biblische Lehre. Mission heißt Sendung und Mission hat sehr viel mit Lehre und Verkündigung zu tun. Das zeigt uns besonders auch dieser Missionsbefehl. Die Grundlage ist das Wort Gottes, die Bibel. Ist die Grundlage für eine Mission im biblischen Sinn. Grundlage ist schlussendlich das Wesen Gottes, seine Eigenschaften sind von zentraler Bedeutung. Vor allem auch das Verständnis von der Dreieinigkeit, wie uns dieser Missionsbefehl deutlich macht. Deswegen wollen wir jetzt zuerst darüber nachdenken, was denn die Dreieinigkeit für unsere missionarische Arbeit bedeutet. Trinität, biblische Verkündigung und Mission. Die Frage nach der Dreieinigkeit Gottes ist für unser Gottesverständnis grundlegend, aber nicht nur für unser Gottesverständnis, sondern auch für unser Verständnis von Offenbarung und für unser Verständnis von Erlösung ist das von entscheidender Bedeutung. In diesem Sinn möchte ich kurz darlegen, welche Bedeutung die Dreieinigkeit für unsere Mission, für unsere Verkündigung des Wortes, auch für unser Verständnis der Bibel schlussendlich hat. Zum ersten Unterpunkt, der Name und die Bedeutung der Eigenschaften Gottes. Gott hat Namen. Namen Gottes sind nach der Bibel nicht nur irgendwelche Anhängsel, Attribute, sondern sie offenbaren, Sie offenbaren das Wesen Gottes. Gott wird im Alten Testament auch einfach als der Name bezeichnet. Auch heute sagen die Israeliten, wenn sie von Gott sprechen, der Name. Baruch Hashem, gepriesen sei der Name. Gott hat einen Namen, Gott ist ansprechbar. Er hat einen zu fürchtenden Namen, so lesen wir es im 5. Mose 28, 58. Und im Sprüche 18, Vers 10 heißt es, der Name Jahwes, der Name des Herrn ist eine feste Burg, der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Der Name des Herrn ist eine Burg, ist ein Schutz. Wenn Gott sich offenbart mit einem Namen, dann heißt das, dass dieser Gott persönlich ist. Er ist nicht irgendwie unpersönlich wie der Gott irgendwelcher Nationen, sondern es ist ein Gott, der ganz persönlich den Menschen gegenüber tritt. Sein Name ist verbunden mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Treue, mit seiner Gnade, mit seiner Rettung, mit seiner Heiligkeit, mit seiner Güte und Barmherzigkeit, mit seiner Liebe, mit seiner Wahrheit und Herrlichkeit. Ich kann jetzt nicht alle Bibelstellen hier zitieren, könnte sich eh niemand merken, aber wer das gerne schriftlich haben möchte, kann sich sicher wenden an den Bruder Merck, der auch die schriftlichen Unterlagen hat. Dann kann man auch noch all diese Namen dort finden, diese Bibelstellen dort finden. Also Gottes Name ist verbunden also mit dem Wesen Gottes. Und für die Mission, für den Missionsbefehl ist der Name Gottes grundlegend. Tauf sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es heißt hier nicht, den Namen des Vaters und den Namen des Sohnes und den Namen des Heiligen Geistes, der Name wird nur einmal erwähnt. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, aber das ist sicher kein Zufall, denn Gott hat einen Namen, er hat ein Wesen. Das ist der dreieinige Gott. Er offenbart sich in seinem Wesen, aber als dreieiniger Gott. Und weil Gott sich als dreieiniger Gott offenbart, ist er gleichzeitig der transzendente Gott, der im Jenseits ist, der sich aber gleichzeitig auch mitteilen kann, der sich entäußern kann, der sich offenbaren kann, der in seinem Sohn Jesus Fleisch wird, Mensch wird. So sagt es zum Beispiel Paulus in Philipper 2 ab Vers 5, er, der mit Gott identisch war, er nahm Knechtsgestalt an. Er wurde Mensch, wie wir. Das ist Gott, der dreieinige Gott, und das ist für die Mission grundlegend. Der Mensch wird mit hineingenommen, der Mensch, der Gottes Schöpfung ist, ohne dass er vergöttlicht wird. Das ist in anderen Religionen anders, die nicht vom dreieinigen Gottesverständnis ausgehen, ist es ganz anders. Im Monismus zum Beispiel, wonach eigentlich alles Gott ist, oder im Pantheismus, alles ist Gott, alles ist eins, da ist Gott alles. Und ja, da ist Gott kein persönlicher Gott, kein individuelles Gegenüber. Das gibt es dort nicht. Wenn ich auch Teil von Gott bin, dann ist Gott kein persönlicher Gott, der mir gegenübertritt. Das ist im Dualismus ähnlich, im philosophischen Dualismus. Da gibt es zwar nicht nur ein Prinzip wie im Monismus, da gibt es zwei Prinzipien. Aber das eine ist das Gute, das Göttliche, das im Jenseits irgendwo ist. Und das andere ist das Böse, das mit der Materie identifiziert wird. Und Möglichkeit, dass es Erlösung von Gott gibt, gibt es hier eigentlich gar nicht, auch im Dualismus nicht. Die Kluft ist so groß, Gott kommt nicht zu uns, zur Materie herab, schon gar nicht, dass sein Sohn Fleisch wird, ist hier nicht zu denken. Und deswegen muss der Mensch selbst den Weg der Erlösung versuchen zu gehen. Im Islam ist Gott zwar der Allwissende, Aber die Frage ist, was dachte Gott, als es den Menschen noch gar nicht gibt? Was erkannte Gott, als es den Menschen noch gar nicht gab? Ja, die einen haben gesagt, Gott sieht und erkennt und weiß sich selbst. Aber andere haben gesagt, nein, das ist unmöglich. Das spricht gegen die Einheit Gottes, wenn er sich selbst erkennt. Also sagen sie, das ist ein Geheimnis, können wir nicht wissen. Was dachte Gott, als es den Menschen und die Welt noch gar nicht gab? Ist also Gott ein Geheimnis und er bleibt ein Geheimnis? Das ist ein ganz entscheidender Unterschied zum christlich-biblischen Denken. Der gewöhnliche Islam ist, nach dem ist es unmöglich, Gott zu kennen, kennenzulernen oder mit ihm einig zu sein. Gott kann man gar nicht erkennen, weil es ja keine Offenbarung gibt. Keine Offenbarung Gottes. Und wie wird der Koran gesehen? Der Koran ist perfekt, vollkommen. Er war im Himmel schon längst, bevor die Welt geschaffen wurde. Er kann nicht menschlich werden. Er bleibt 100% göttlich. Er bleibt 100% Gottes Wort. Kontextualisierung gibt es nicht. Kontextualisierung heißt, dass die Botschaft mal hier, je nachdem, ein bisschen anders akzentuiert wird. Das gibt es dort nicht, obwohl der Koran natürlich sehr stark kontextualisiert ist. Deswegen ist auch die arabische Sprache die heilige Sprache, die göttliche Sprache, weil es ja eigentlich auch gar nicht möglich ist, ihn dann zu übersetzen. Weil Übersetzung ja immer schon Kontextualisierung mit einschließt. Man sieht hier, wie schwer man sich tut, wenn man nicht von der Dreieinigkeit ausgeht. Goldschmidt schreibt dazu, deswegen hat man eine kulturelle Gleichförmigkeit, eine Uniformität. Und das ist ganz unheimlich, aber das kommt von diesem nicht-trinitarischen Monotheismus und deswegen von der Unmöglichkeit der echten Offenbarung, weil das Himmlische und das Menschliche oder das Irdische nie zusammenkommen können. Das ist hier also ausgeschlossen. Und deswegen gibt es ja im eigentlichen Sinn auch keine göttliche Erlösung, weil er Gott nicht hier menschlich wird. Das ist in der Bibel ganz anders. Gott ist ein dreieiniger Gott, der Gott bleibt, aber sich gleichzeitig in seinem Sohn entäußert und der sich offenbart. Auch schon im Alten Testament hat er sich mitgeteilt. So lesen wir zum Beispiel im Hebräer 1, Vers 1, dass Gott vor alters her gesprochen hat, durch die Propheten zu den Vätern, vielfältig und auf vielerlei Weise, heißt es dort. Vielfältig und vielerlei Weise. Gottes Wort wird sozusagen Menschenwort, aber es bleibt irrtumsfrei, wie es ja auch da bezeugt wird. Gottes Wort wird Menschenwort, aber es bleibt irrtumsfrei. Gottes Wort spricht in die jeweilige Kultur hinein, aber es passt sich nicht der Kultur an. Das ist ein entscheidender Unterschied. Gottes Wort spricht in die menschliche Kultur hinein, aber es passt sich nicht der Kultur an, sondern weil Gott sich ja nicht den Menschen anpasst, sondern es soll ja umgekehrt sein. Aber Gottes Wort reinigt die Kultur, die menschliche Kultur und die Gesellschaft. Gottes Wort durch das Wirken Gottes verändert Menschen. Es ist also wichtig, dass wir so den Heilsplan Gottes verstehen. Es ist deshalb wichtig, weil ja, Gottes Wort also in die konkrete Situation einspricht. Das ist für unser Bibellesen auch wichtig. Die Frage ist, wie gehen wir dann heute damit um, wenn wir es mit solchen Texten der Bibel zu tun haben? Denk mal an die Fußwaschung Jesu. Jesus wäscht den Jüngern die Füße. Sollen wir es heute auch tun? Frage ist, wenn gesagt, wie ich euch getan habe, ich, euer Lehrer und Meister, so sollt ihr es auch tun. Sollen wir uns die Füße waschen oder sollen wir dienen wie Jesus? Auf jeden Fall ist wichtig, dass wir hier zuerst mal sorgfältig den Text auslegen und schauen, worum es geht. Und das kulturelle Umfeld war natürlich ganz anders. Niemand hat staubige Füße heute, wahrscheinlich nicht, oder niemand ist barfuß gekommen. Damals ist man zu Fuß gekommen und es waren dann die Gäste der Gastfreundschaft. Es waren die Frauen, die dem Gast die Füße gewaschen haben. Also ein sehr niedriger Dienst in der damaligen Gesellschaft. Jesus sagt, so sollt ihr auch dienen. Also wir sehen auch im 1. Korinther 11, wo es um die Kopfbedeckung geht, es ist wichtig, dass wir hier sorgfältig schauen, worum geht es in diesem kulturellen Kontext. Es ist also wichtig, dass wir hier bei der Bibelauslegung auch das jeweilige Umfeld beachten. Gottes Wort spricht in die jeweilige Kultur hinein. Wie gesagt, Gottes Wort passt sich nicht den Menschen an, aber es spricht in die Kultur hinein und es verändert Kultur. Aber es nimmt auch das menschliche Empfinden ernst. Menschliches Empfinden ist nicht immer falsch, das sagt Paulus auch. Es ist wichtig, dass wir bei solchen Texten lesen, sorgfältig herauslesen, worum geht es denn eigentlich? Was ist das Zentrum solcher Texte? Denken wir an das Götzenopferfleisch, wovon Paulus im 1. Korinther 8 und weiter spricht. Vielleicht haben wir solche Probleme heute nicht, wie die Christen damals hatten. Aber es ist für uns wichtig, dass wir schauen, um welche Prinzipien geht es hier, die hier behandelt werden. Dass man Respekt zeigt, Rücksicht, dass man den anderen nicht zum Stolpern im Glaubensleben bringt und so weiter. Oder 2. Korinther 6, 14, zieht nicht am fremden Joch mit dem Ungläubigen. Viele beziehen das auf die Ehe, aber wenn wir den Kontext lesen, ist nichts von Ehe die Rede. Frage ist, können wir den Text trotzdem auf die Ehe beziehen? Ich denke schon. Weil auch die Ehe als Jochgespann der Bibel vorgestellt wird. Und weil die Bibel doch sich klar zu einer Ehe zwischen Gläubigen und Ungläubigen äußert. Wir sehen also hier, dass Gott in die Kultur hineinspricht. Gott hat einen Namen. Er ist ein dreieiniger Gott. Er offenbart sich. Ohne dass er menschlich wird. Das ist die Voraussetzung. Gott wird hier weiter vorgestellt als Vater, als Sohn und Heiliger Geist. Und auch das ist wichtig für unser missionarisches Handeln und Denken. Gott der Vater zuerst. Der Vater, Gott ist Schöpfer, ist der Halter allen Lebens und den Sinn wird in der Bibel bezeichnet als Vater aller Menschen. Aber genau genommen ist er nach dem Neuen Testament der Vater derer, die durch Jesus Christus Kinder Gottes geworden sind. Paulus sagt, dass wir durch Jesus den Geist der Sohnschaft empfangen haben, Römer 8, 15, und den Galater 4, Vers 6 sagt er, dass wir den Geist des Sohnes bekommen haben, den Geist Jesu. Und weil wir seinen Geist bekommen haben, sind wir wie Jesus Söhne Gottes. Römer 8, 15. Wir sind Kinder Gottes geworden, weil wir durch Jesus errettet worden sind. Gott ist dann durch Jesus unser Vater und er ist der Halter allen Lebens. Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt, sagt die Bibel, sagt Paulus zum Beispiel, Epheser 1, Vers 4. Die Grundlage, die Ursache ist nicht, wie in vielen Religionen, der Zorn Gottes, sondern die Liebe. Dass er seinen Sohn gesandt hat, geschah aus Liebe zu uns. Dann zum Sohn. Jesus Christus, er offenbart uns den himmlischen Vater. In seiner Beziehung zu Gott können wir lernen, was heißt, dass Gott unser Vater Er hat sein Leben hingegeben, er hat uns erlöst und er ermöglicht uns somit die Beziehung zu Gott. Dann der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat auch verschiedene Namen in der Bibel, verschiedene Bezeichnungen. Er ist der Geist des Herrn, er ist der Geist des Vaters, dein guter Geist, der Geist der Heiligkeit, der Geist der Herrlichkeit, der ewige Geist, der Geist Jesu, der Geist des Sohnes, der Geist aus der Höhe, ein neuer Geist, der Geist der Gnade und des Gebets, der Geist der Wahrheit, der Geist des Glaubens, der Geist der Gnade, der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Oder der Geist der Prophetie und der Geist der Sohnschaft. Diese Ausdrücke zeigen, wie eng der Geist mit Gott verbunden ist und zeigen uns gleichzeitig, dass es ja ein persönlicher Geist ist und eben auch Macht hat und Aufgaben austeilt. Was tut der Geist? Er lehrt, er erinnert, er überführt von Sünden, er bewirkt die Wiedergeburt, die Heiligung, er gibt Zeugnis, er leitet in die Wahrheit, er spricht, er beruft, er sendet, er wehrt, er setzt Gemeindeleiter ein, er befähigt Christen zum Dienst, er gießt die Liebe Gottes in unsere Herzen aus, er erforscht, er überführt Menschen und er treibt sie ein, an Gottes Willen niederzuschreiben. Er ist der andere Tröster oder der Stellvertreter Jesu, der uns vor Gott vertritt in unseren Gebeten und der gleichzeitig Jesus in unseren Herzen vertritt. Das ist der Heilige Geist. Jesus sagt in Johannes 7, Vers 37 bis 39, aber am letzten Tag des Festes sagte er, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wie die Schrift sagt. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Das heißt, Jesus musste zuerst sterben, auferstehen, in den Himmel fahren und dann konnte der Heilige Geist ausgegossen werden. Der Heilige Geist bewirkt heute die Wiedergeburt aufgrund dessen, was Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz für uns getan hat. Er bewirkt die Reinigung, er bewirkt die Heiligung. Ohne den Empfang des Heiligen Geistes ist es unmöglich, Kinder Gottes zu werden. Jesus sagt, Gott sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Geist führt uns nicht einen Umweg um Golgatha, sondern er führt uns einen Weg über Golgatha, über das Erlösungsgeschehen, das Jesus dort vollbracht hat. Und wenn wir so durch den Geist Gottes wiedergeboren sind, sind wir auch gleichzeitig in die Familie Gottes eingefügt, in die Gemeinde. Und das heißt, dass der Geist Gottes uns auch befähigt zum Dienst innerhalb der Gemeinde. Das ist sehr wichtig. Er will nicht Einzelgänger hervorrufen, sondern er baut durch Menschen die Gemeinde Jesu. Er schenkt uns Fähigkeiten zum Dienst. Er gießt die Liebe Gottes in unsere Herzen aus, die Liebe, die Jesus Christus ans Kreuz geführt hat, damit diese Liebe auch uns zum Dienst antreibt, wie Paulus das zum Beispiel in 2. Korinther 5, 14 schreibt. Es ist die Liebe des dreieinigen Gottes, die uns motiviert zu diesem Dienst. Die Liebe des Vaters, die Liebe des Sohnes und die Liebe des Heiligen Geistes. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, der bevollmächtigte Auftraggeber und Gottes Wort. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Vollmacht. Also das ist meine Übersetzung, alle Macht. Ja, ich sage gerne Vollmacht oder man kann auch übersetzen mit Verfügungsrecht. abgeleitet von Existin. Existin heißt, es ist erlaubt. Ich habe das Recht, etwas zu tun. Ich habe die Vollmacht. Ich habe das Verfügungsrecht. Jemand hat mir dieses Recht zugesprochen. Und wenn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Vollmacht, heißt es, der Vater hat mir diese Vollmacht zugesprochen aufgrund des Erlösungswerkes. Auch Satan hat Vollmacht, so heißt es in der Bibel. Aber nur begrenzte Vollmacht. Seine Vollmacht ist nicht unendlich, sonst könnten wir gar nicht erlöst werden. Sonst wäre es gar nicht möglich, weil er uns festhalten würde. Satan hat nur eine begrenzte Vollmacht. Paulus schreibt zum Beispiel in Kolosser 1,13, dass Gott uns herausgerettet hat aus dem Vollmachtsbereich der Finsternis und hineinversetzt unter die königliche Herrschaft seines geliebten Sohnes. Jesus hat jede Vollmacht empfangen, aufgrund seines Erlösungswerkes, gleichzeitig ist ja der Schöpfer des Weltalls, Kolosser 1,16 zum Beispiel, und als Schöpfer und Erlöser hat er die Vollmacht, weil er auch das ganze Erlösungswerk zu seinem Ziel führen wird. Paulus schreibt im 1. Korinther 15, Abvers 24 bis 28, dass Jesus dann, wenn also das Ziel erreicht ist, die Herrschaft dem Vater abgeben wird. Bis dann wird er herrschen, damit das ganze Erlösungswerk wirklich zum Ziel gebracht und die Sünde überwunden wird. Zum Dritten, das zu Jünger machen und die biblische Verkündigung. Macht zu Jüngern, griechisch matetoisate. Das ist hier ein sehr zentraler Befehl. Und im griechischen Text die einzige Befehlsform in diesem Abschnitt, Vers 18 bis 20a. Also die einzige Befehlsform, Macht zu Jüngern. Es ist manchmal viel darüber diskutiert und geschrieben worden, was das genau heißt, ob das ein Prozess ist oder einmalig. Das Wort erscheint viermal im Neuen Testament, zum Beispiel in Apostelgeschichte 24, Vers 21, Entschuldigung, 14, Vers 21, da heißt es, nachdem sie aber zu Jüngern gemacht hatten. Das heißt, das zu Jünger machen ist nicht ein Prozess, der ein Leben lang anhält, sondern geschieht in einem kurzen Zeitraum. Dann, wenn Menschen zum Glauben kommen, dann sind sie zu Jüngern gemacht. Was ist ein Jünger? Mathetes griechisch, ein Lernender, nichts anderes. Ein Schüler, ein Lernender wird man, aber ein Lernender bleibt man dann hoffentlich. Das heißt, wir werden zu Jüngern Jesu dadurch, dass wir zum Glauben kommen und dann sind wir Jünger. Und was ein Jünger ist, dazu schreibt der Missionstheologe George Peters, den ich früher auch mal gehört habe in einem Vortrag, der schon längst verstorben ist. Ein längeres Zitat werde ich bringen aus seinem Buch über die Missionstheologie, missionarisches Handeln und biblischer Auftrag. George Peters schreibt, ein Jünger Christi ist mehr als ein Gläubiger. Noch mehr? Ein Jünger ist mehr als ein Schüler im langjährigen Sinn. Im langläufigen Sinn. Er ist auch mehr als ein Nachfolger oder Nachahmer Christi. Noch mehr? Mehr als ein heiliger Enthusiast. Ja, mehr als einer, der in völliger Hingabe an Christus lebt. Noch mehr? Meine Frage. Kann man noch mehr? Ein Jünger ist ein Gläubiger, der ein Leben der dauernden und bewussten Identifizierung mit Christus im Leben, Sterben und Auferstehen führt, der sowohl in Worten als auch im Verhalten, in seiner ganzen Einstellung, seinen Beweggründen, seiner Zielsetzung voll und ganz sich Christi Herrschaft über seinem Leben bewusst ist. Das Heilands- und Retterwerk Christi von ganzem Herzen freudig erfasst, in der Herrschaft Christi seine ganze Freude findet das alles mit der Absicht, Christus als seinen Herrn und Heiland zu verherrlichen. Im Verständnis der Jüngerschaft findet sich eine göttliche Fülle, die wir in keiner Weise einengen dürfen. Es geht nicht darum, dass wir uns kaputt machen für Gott. Ich glaube, das ist hier offenbar geworden in diesem langen Zitat von George Peters. Sondern es geht darum, dass wir mit Christus eins werden, immer mehr. Und seine Kraft in uns wirkt und uns die ganze Fülle des göttlichen Heils schenkt. Wenn wir mal die neutestamentlichen Briefe lesen, dann sehen wir, wie das Paulus zum Beispiel ein Anliegen war. Lesen wir schon nur den Epheserbrief, wo die göttliche Fülle immer wieder ins Zentrum geführt wird. Das heißt, mit der Bekehrung ist noch nicht alles erledigt. Wenn man Menschen zum Glauben führt, dann ist das die Grundlage. Man sollte nicht jüngern, ohne dass Menschen zum Glauben kommen. Das heißt also, sie belehren, jetzt lebt als Christen, ohne dass sie wiedergeboren werden. Das geht nicht. Aber Menschen wiedergeboren sind, da müssen sie fortgeführt werden. Sie müssen wachsen. Sie sollen wachsen. Sie dürfen wachsen im Glaubensleben. Und dazu ist ganzheitliche Schulung nötig. Ich zitiere Peters noch einmal. Zitat: Wenn Pastoren und Laien einen Blick für die persönliche Schulung von Mitarbeitern bekommen, die darin unterrichtet werden, wie man auch andere schulen kann, dann können die Gemeinden revolutioniert werden. Soweit das Zitat. Damit komme ich noch zum letzten Punkt, Nachfolge und biblische Lehre. Jesus sagt, lehrt sie, halten zu bewahren alles, was ich euch geboten habe. Wörtlich könnte man hier aus dem Griechischen übersetzen, macht zu Jüngern, indem ihr sie tauft und sie lehrt. Sind also Partizipien im griechischen Text. Die Frage ist nur, wie soll man diese Partizipien verstehen? Das sind modale Partizipien, die werden manchmal so verstanden, dass wir zu Jünger machen, dadurch, dass wir taufen und lehren. Das würde konkret heißen, ich taufe und lehre und dann mache ich zu Jüngern. Bekehrung sei mal dahingestellt. Hä? Aber das ist nicht das, was Jesus hier sagen wollte. So glaube ich, so verstehe ich den Text nicht. Sondern im Zentrum steht wirklich die Befehlsform, Macht zu Jüngern. Und wie das gemacht werden soll, zeigt uns das Neue Testament, nämlich durch die Hinführung zu Jesus. Was hier weiter beschrieben wird, das sind Begleitumstände. Was hier mit den Partizipien zum Ausdruck gebracht wird, das sind Begleitumstände. Als Begleitung zu dem zu Jüngern machen, sollen sie getauft werden und sollen gelehrt werden. Und was sollen sie gelehrt werden? Jesus sagt, alles, was ich euch geboten habe, was ich euch befohlen habe. Was hat Jesus befohlen? Und seine Lehre finden wir in den Evangelien, in einem weiteren Sinn aber auch in den neutestamentlichen Briefen. Denn zum Beispiel Paulus hat sich immer wieder auf die Autorität des Herrn berufen. Die Autorität Jesu war auch das Alte Testament. Es ist das Wort Jesu, das Alte Testament, das war seine Autorität. Also kann man sagen, die ganze Bibel ist schlussendlich das, was Jesus gelehrt hat. Die ganze Bibel ist Gottes Wort und soll gelehrt werden, mit Jesus Christus und seiner Autorität im Zentrum. Paulus schreibt in Epheser 4, ab Vers 12, vorher geht es darum, dass Jesus berufen hat zu Aposteln, Propheten, Hirten, Lehrer und so weiter, dass alle Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes und dann weiter, bis alle hingelangen. Zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi, da damit wir nicht mehr Unmündige sind, indem wir hin und her geworfen und von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen umhergetrieben werden, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Jüngerschaft ist gefragt, dass alle hingelangen zur ganzen Fülle und dass sie befestigt werden der Lehre und nicht mehr hin und her geworfen werden. Jesus zeigt das besonders in der Bergpredigt, wie er gelehrt hat. Wir finden übrigens 5 Redeeinheiten Jesu im Matthäusevangelium, die längste im Matthäus 5-7, das ist die sogenannte Bergpredigt, wo wir sehen, sehr deutlich sehen, wie Jesus Jüngerschaft verstanden hat. Ganz enge Bindung an Jesus Christus und an seine Lehre. Auch Paulus betont in Apostelgeschichte 20, in der sogenannten Miletrede, sagt, den Ältesten von Ephesus, 3 Jahre lang habe ich bei euch gelehrt, Tag und Nacht, öffentlich und privat, in den Häusern und öffentlich. Und was hat Paulus gelehrt? Ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel für die Gemeindearbeit, wie Paulus sie verstanden hat, sagt, den ganzen Ratschluss Gottes, das Evangelium von der Königsherrschaft, von der Königsherrschaft Gottes in Christus Jesus. Mit anderen Worten heißt das, dass Jesus der Herr ist über unser ganzes Leben. Das Evangelium von der Gnade, sagt er. Und dem Wort der Gnade befehle ich euch heute an, das euch bewahren kann. Das ist, was Paulus 3 Jahre lang in Ephesus gelehrt hat. Und das ist, was wir lehren sollen. Jesus sagt, alles, was ich euch befohlen habe. Das ist ein großer Auftrag, aber Jesus sagt gleichzeitig, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltvollendung. Und das ist wunderschön, dass wir diese Gewissheit haben. Also ein autonomes Christentum ohne die Zentralität Jesu im eigenen Leben, das wird nicht zur Fülle. Je mehr wir unser Leben Jesus unterordnen und seinem Wort, desto mehr werden wir auch diese Fülle erleben. Die Verkündigung des Wortes Gottes ist somit sehr zentral für die missionarische Arbeit. Und da denke ich nicht nur an die Mission im Ausland, sondern auch hier. Und wir haben ja hier auch viel zu tun in unserer Umgebung. Und wenn wir so Jüngerschaft leben, glaube, dann können wir Menschen auch, den Menschen in unserer Gesellschaft, ein gutes Vorbild sein. Und das ist, was Gott will. Wir sollen ja auch Licht und Salz mit unserem ganzen Leben sein. Lasst uns am Schluss beten. Herr Jesus Christus, du hast dein Leben hingegeben. Du hast dich viel kosten lassen, dass wir erlöst werden durften, dass wir Kinder Gottes werden durften, dass wir die Fülle Gottes erleben dürfen. Ich danke dir von ganzem Herzen und ich bitte dich, dass du unser Leben mehr und mehr füllst, dass wir zu dir hinwachsen